Wie fing der Dienst vom Herrn Jesus an? Welche Fragen mussten am Anfang geklärt werden? Was waren so die Grundlagen, die gelegt werden mussten? Wir haben in letzter Zeit mit Ralf viel im Markus-Evangelium gelesen und geguckt und studiert und sind noch ziemlich am Anfang. Und das ist ganz interessant, ein wesentlicher Aspekt vom Beginn des Dienstes des Herrn Jesus wird im Markus-Evangelium gerade so nebenbei erwähnt. Es wird so nebenbei erwähnt, dass er versucht wurde. Und das ist etwas, was wir in Matthäus und in Lukas etwas ausführlicher dargestellt haben. Und das möchte ich mit uns heute Morgen zusammen anschauen. Wir finden den Text in Lukas 4, in den Versen 1 bis 13. Und im Besonderen will ich die Frage stellen, was heißt es eigentlich, im Geist zu leben? Geist geleitet zu sein. Wie sieht sowas aus? Und dass wir den Herrn Jesus dabei anschauen und dann auch für uns ein paar Dinge ableiten können. Aber lasst uns erstmal den Text lesen. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß an jenen Tagen nicht. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich doch von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Es ist ganz interessant, wenn man diesen Text anschaut, dann gibt es einige Parallelen zur Geschichte Israels. Israel wurde durch Gott in die Wüste geführt. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Israel wird mein Sohn genannt. Als Mose den Auftrag bekommt, Israel zu befreien vom Pharao, sagt Gott ihm, geh zum Pharao und sag, lass meinen Sohn ziehen. Israel ist mein Sohn, lass meinen Sohn ziehen, dass sie zu mir kommen in die Wüste und mich anbeten. Jesus wird Sohn Gottes genannt. Hier in dem Text schon und auch ein paar Verse vorher bei seiner Taufe. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Zahl 40. Israel war 40 Jahre in der Wüste. Kleinerer Rahmen, aber auch die 40 Tage in der Wüste, der Herr Jesus. Und man könnte sagen, das sind alles Zufälle. Aber wenn man dann auch noch überlegt, woraus Jesus zitiert, um diese Versuchungen zu antworten, dann wird die Sache ganz klar. Das ist hier, glaube ich, sehr bewusst eine Gegenüberstellung. Wenn man nämlich liest in 5. Mose 6 bis 8, die Kapitel, wo Jesus seine Zitate rausholt, dann merkt man, dass es eigentlich die gleichen Prüfungen waren. In 5. Mose 6 heißt es, dass Israel nur den einen Gott anbeten soll. In Kapitel 6, Vers 16 wird dem Volk Israel gesagt, sie sollen den Herrn nicht prüfen, nicht versuchen. Und in Kapitel 8, Vers 3 heißt es, Gott ließ sie hungern, um sie zu prüfen. Um zu sehen, was in ihrem Herzen ist. Und um sie zu lehren, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Parallelen zur Geschichte Israels. Aber Israel hat versagt. Sie haben ständig die Absichten Gottes in Frage gestellt. Meint er es wirklich gut mit uns? Und jetzt haben wir wieder Hunger und jetzt ist kein Wasser da. Wären wir nur in Ägypten geblieben, da ging es uns gut. Sie haben nicht auf die Macht Gottes vertraut. Sie wurden immer wieder durch den Versucher zu Fall gebracht. Und nicht nur in der Wüste. Das ist auch die Geschichte Israels im Land, in der Zeit der Richter und der Zeit der Könige. Es ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder stolpert das Volk. Immer wieder wird es versucht. Und schließlich ist es immer noch so zur Zeit Jesu. Das Volk ist zwar wieder im Land, aber die Römer herrschen über sie. Sie sind nicht frei. Sie leiden immer noch an den Folgen von ihrem Versagen, von ihrer Unfähigkeit, ihrem Gott wirklich zu vertrauen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass diese Versuchungsgeschichte am Anfang vom Dienst des Herrn Jesus steht. Jesus erfüllt die Bestimmung Israels. Da, wo Israel versagte, hat Jesus gesiegt über die Versuchung. Und damit zeigt er, dass er tatsächlich der Messias ist. Das Volk hat auf einen Messias gewartet und jetzt ist er gekommen. Und er erfüllt die Bestimmung Israels, aber die Art und Weise, wie er siegt, ist ganz anders. Was waren jetzt eigentlich die Versuchungen im Einzelnen? Die erste Versuchung ist die Versuchung, Brot aus Steinen zu machen. Jesus hat lange gefastet. Er hat Hunger. Er ist ja auch Mensch. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlt. Fasten ist nicht gerade Modesport in unserer Gesellschaft. Was muss das für eine Belastung für einen Mensch sein? So lange ohne Essen? Aber die Versuchung zeigt sich vor allem darin, dass der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Denn aus einem Stein Brot machen ist eigentlich an und für sich erstmal keine Sünde. Ist ja moralisch nicht irgendwie bedenklich. Es steht auch nicht in den 10 Geboten, du sollst nicht aus Steinen Brot machen. Also eigentlich ist die Sache an und für sich völlig okay. Spricht nichts dagegen. Warum ist es dann hier eine Versuchung? Was wäre das Problem? Es liegt an der besonderen Situation. Jesus wurde durch den Geist in diese Situation geführt, zu verzichten. Und wir sehen das auch an dem Herrn Jesus, dass in anderen Situationen er die Freiheit hatte, zu essen. Es war kein Problem. Es ist sogar so, dass er auf einer Hochzeit mit viel Wein gefeiert hat und sogar von den Asketen den Vorwurf gefallen lassen musste, dass er ein Weinsäufer und ein Fresser sei. Also es ist nicht so, dass irgendwas an Essen und Trinken an und für sich falsch ist. Aber in dieser speziellen Situation ist es eine Prüfung. Der Geist hat ihn genau hierhin geführt. Und im Gehorsam hat er verzichtet. Was heißt es, im Geist zu leben? Das heißt, auch in der Freiheit zu verzichten, wenn Gott es so führt. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann handle doch, dann, dann hilf dir doch selbst. Die Versuchung ist, mach dich doch selbstständig. Warte nicht mehr auf die Führung des Geistes. 40 Tage sind lang genug. Sorge für dich selbst. Du hast doch Macht, du bist doch der Sohn Gottes. Dann nutz doch deine Macht. Hol dir, was du brauchst. Und das trifft den Kern der Versuchung. Es geht um die Frage, was heißt es, Sohn Gottes zu sein? In was für eine Beziehung steht Jesus zu seinem Vater? Im Johannesevangelium lesen wir viel davon, das sagt Jesus sehr viel davon, was die Beziehung zum Vater für ihn bedeutet. Es bestimmt alles in seinem Leben. Er sagt, es ist meine Freude, den Willen des Vaters zu tun. Ich kann nichts tun, was der Vater mir nicht aufträgt. Wir sind eins. Alles, was der Vater mir zeigt, alles das tue ich. Eine absolute Einheit. Und das stand hier in Gefahr. Was der Teufel hier versucht, ist, irgendwo einen Keil zwischen Vater und Sohn zu treiben. Und dabei gibt es doch so vernünftige Gründe, warum das doch okay wäre. Jesus hat doch eine Mission. Er muss ja predigen, er muss Menschen heilen. Und dafür muss er auch fit sein. Sehr anstrengend. Sein Dienst. Du brauchst Energie. Sorge doch für deinen Körper. Schau doch, dass dein Körper ausgerüstet ist für deinen Auftrag, für deine Mission. Klingt vernünftig. Und dann die Frage auch, ja, warum vertraust du eigentlich diesem Vater? Wie vernünftig ist das? Was für ein Vater führt seinen Sohn in die Wüste und lässt ihn 40 Tage hungern? Meint er es wirklich so gut mit dir? Willst du wirklich auf seine Führung warten? Hat er dich vielleicht vergessen? Vielleicht möchte er, dass du selbstständig wirst, dass du erwachsen wirst. Unabhängig. Nein, sagt Jesus, das mache ich nicht, das ist es mir nicht wert. Egal wie gut Brot ist und wie hilfreich, der Preis ist zu hoch. Es gibt etwas Wichtigeres als die Versorgung meines Körpers mit Essen. Und deswegen sagt er, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Meine Mission ist wichtig, aber gerade weil meine Mission so wichtig ist und so ungewöhnlich und so einmalig, kann ich es mir eben nicht leisten, aus dem Willen des Vaters herauszugehen. Ich brauche die ungetrübte Einheit mit dem Vater, sonst kann meine Mission nicht gelingen. Meine Mission ist nämlich ganz anders als jede andere Mission bisher. Nur im Willen des Vaters, in der Einheit, kann diese Mission Erfolg haben. Dann leide ich lieber extreme körperliche Schmerzen oder Hunger, als dass ich die Beziehung zum Vater irgendwie gefährden würde. Mir ist es wichtiger, dem Vater zu gefallen, als selbst für meinen Leib zu sorgen. Jesus ist überzeugt, dass der Vater schon zur rechten Zeit ihm alles geben wird, was er braucht. Er kann warten, er vertraut dem Vater. Er liebt den Vater mehr als die Gaben, die der Vater geben kann. Und möchte ihm allein gefallen. Wollen wir im Geist leben, wollen wir geistgeleitete Menschen sein, dann kann es auch sein, dass wir Prüfungen erleben. Wie bei Jesus, nicht alles ist immer Prüfung. Manchmal gibt es auch die Feiern. Da wird viel Wein aufgetischt und viel gegessen. Aber es gibt eben auch manchmal Prüfungen. Und wenn wir durch den Geist in Prüfungen geführt werden, Dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. In diesen Prüfungen zeigt sich dann, was unsere tiefsten Überzeugungen sind. Vertrauen wir Gott? Möchten wir wirklich mehr als alles andere ihm einfach gefallen? Oder leben wir doch letztendlich mit der Überzeugung, dass, wenn es hart auf hart kommt, im Zweifel, wir doch lieber selbst die Dinge in die Hand nehmen? Wenn ich wählen müsste zwischen Gott und seinen Gaben, was würde ich wirklich wählen? Aber die Vorstellung, auf legitime Dinge zu verzichten, nur um einem anderen zu gefallen, ist das nicht extrem? Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht übertrieben? Vielleicht ist es was für frisch Verliebte. Da sehen wir sowas. Und da sehen wir, dass Menschen auf einmal bereit sind, Dinge aufzugeben, die an und für sich nicht böse sind. Wozu? Nur um den anderen zu gefallen. Um die Beziehung irgendwie zu genießen. Da ändern Menschen plötzlich ihren Kleidungsstil, ihre Frisur, sind bereit, auf einmal ganz anderen Urlaub zu machen, anstatt Trekkingurlaub in den Anden, vielleicht all-inclusive, irgendwo am Pool sitzen 3 Wochen lang. Warum? Nur um dem anderen zu gefallen. Um bei dem anderen zu sein, um Gemeinschaft zu haben. Ist eigentlich gar nicht so unvernünftig. So funktionieren Beziehungen häufig. Nicht jeder kann seinen eigenen Willen immer haben. Es gibt Situationen, wo verzichtet werden muss. Und der Verzicht ist eigentlich nicht dazu da, dass es uns schlecht geht oder um uns zu quälen, sondern der geschieht freiwillig, wenn wir davon überzeugt sind, dass der andere sich lohnt. Wenn wir den anderen wirklich lieben und sagen, Zeit mit dem anderen zu verbringen ist so schön, ist so was Wertvolles und Gutes, dass ich bereit bin, auch auf andere gute Dinge zu verzichten. Es soll die Freude eigentlich vermehren, nicht drüber machen. Und das war bei Jesus so. Seine Liebe zum Vater, eine Liebe aus aller Ewigkeit her, ungetrübte Gemeinschaft, Vertrauen, Liebe, das wollte Jesus hier nicht aufs Spiel setzen. Wollen wir im Geist leben? Wie kann das aussehen? Es fängt damit an, dass wir überhaupt uns vielleicht fragen, ob wir uns wirklich vom Geist leiten lassen wollen. Vielleicht haben wir noch nie darüber nachgedacht, dass der Geist uns vielleicht leiten möchte. Oder vielleicht haben wir irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken. Aber auch wir können nach dem Willen des Vaters fragen durch den Geist, auch da, wo wir prinzipiell Freiheit haben. Nicht nur nach den Geboten fragen, sondern auch da, wo die Gebote schweigen. Wie wir unsere Zeit einteilen, unser Geld investieren, unsere Kraft. Da haben wir viele Freiheiten. Da fragen, Gott, was willst du? Und da, wo wir merken, dass wir geführt werden und dass Probleme kommen und es schwierig wird, dass wir auch wagen, auf den Herrn zu warten. Und dass wir keine Gaben mehr ehren und schätzen und lieben als ihn, als Geber. Gibt es irgendwas, wo wir sagen würden, das würde ich nicht hergeben? Gibt es irgendwas, was uns wichtiger wäre, als Gott selbst zu haben? unsere Gesundheit, vielleicht unsere Familie. Im Geist leben, so wie Jesus das getan hat, heißt, dass wir selbst da, wo das Wertvollste und Wichtigste gefordert wird, wir bereit sind, dem Geber zu vertrauen. Die zweite Versuchung. Der Teufel schenkt Jesus eine kurze Vision über alle Reiche der Welt, alle Reiche des Erdkreises. Das alles, sagt er, kannst du haben, nur bete mich an. Das Ziel, das, was der Teufel anbietet, ist an und für sich gut. Ist an und für sich in Ordnung. Alle Reiche der Erde. Ja, klar, die stehen eigentlich Jesus zu. Er ist der Sohn Gottes. Schon im Psalm 2 lesen wir davon, dass der davidische König über die Welt herrschen soll. Das Ziel ist völlig in Ordnung. Ist völlig legitim. Aber die Mittel sind fraglich, die der Teufel hier empfiehlt. Der Teufel ist ja als Fürst dieser Welt ein Stück weit schon der Herr dieser Welt. Was er sagt, ist nicht ganz falsch. Er hat von Gott zugelassen eine gewisse Herrschaft und er kann in dieser Welt auch eingreifen und Politik auch mitbestimmen. Was ist die Versuchung, wenn Jesus sich darauf einlassen würde? Er würde das bekommen, was ihm sowieso zusteht, was der Vater ihm sowieso versprochen hat. Aber der Weg dahin wäre anders. Vermutlich hätte er seinen Leidensweg sparen können. Aber damit wären eigentlich die heilsgeschichtlichen Absichten Gottes durchkreuzt. Ja, Gott möchte ihn als Herrscher einsetzen, aber auf einem ganz anderen Weg, um dabei ganz andere Ziele zu erreichen. Und Jesus ist auch hier nicht bereit, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. Auch wenn das Ziel gut ist, legitim. Er ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen, um den Weg zu erleichtern. Bei der Frage nach Anbetung, nach Ehre, sagt er, da gibt es keine Kompromisse. Es gibt nur einen, den wir anbeten sollen, und das ist Gott, der Schöpfer. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das ist das größte Gebot. Und jeder Weg, der daran vorbeiführt, muss letztlich ein Irrweg sein. Das zeigt uns, dass Jesus ganz anders ist als alle anderen Herrscher bisher. Man könnte sich vorstellen, dass der Teufel vielleicht ähnliche Gespräche schon öfters geführt hat. Wenn man mal einfach durch die menschliche Geschichte geht, die Weltreiche, die es gab, was für große Könige, Weltenherrscher gab es? Ramses II., Tiglath-Pileser bei den Assyrern, Nebukadnezar bei den Babyloniern, Xerxes bei den Persern, Alexander dem Großen oder hier dargestellt die Römer, vielleicht Augustus. Man könnte sich vorstellen, dass der Teufel vielleicht diese Art Gespräche schon öfters geführt hat in der Menschheitsgeschichte. Willst du die Weltherrschaft? Ich zeige dir einen Weg. Bete mich an. Komm mit mir mit. Und wie wurden diese Reiche aufgerichtet, gegründet? Durch Krieg, Unterdrückung, Gewalt. So ist die ganze Menschheitsgeschichte. Und wenn Jesus sich hier drauf eingelassen hätte, wäre das dann einfach ein weiteres Weltreich gewesen wahrscheinlich. Mit den gleichen Mitteln aufgebaut und mit den gleichen Ergebnissen. Ja, Jesus soll sein Weltreich bekommen. Und er wird sein Weltreich bekommen. Aber so nicht. Nicht auf diese Art. Sein Reich soll anders sein. Es ist kein Zufall, dass Jesus vor Pilatus auch sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Bist du ein König? Ja, ich bin ein König. Aber nicht so ein König. Ich bin ein ganz anderer. Jesus lebt im Geist, wird geführt vom Geist. Und dadurch wird er ganz anders, ein ganz anderer Herrscher und Fürst. Er wird ein Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Wie gehen wir mit Macht um? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Ich schätze mal, dass keiner von uns so ein Angebot vom Teufel bekommen wird, die ganze Welt herrschen. Aber dennoch haben wir alle unsere Machtbereiche, unsere Einflussbereiche, wo wir in gewisser Maßen Herrschaft ausüben. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes erschaffen. In 1. Mose lesen wir davon im Schöpfungsbericht, dass ein Teil von dieser Ebenbildlichkeit ist, dass der Mensch stellvertretend für Gott herrscht auf dieser Erde und die Erde bebaut und pflegt und für alles sorgt. Und jeder von uns hat einen gewissen Auftrag, stellvertretend für Gott hier auf dieser Erde zu herrschen, in unserem kleinen Machtbereich. Wir lesen davon auch in Psalm 8. Und dann ist die Frage, ja, mit welchen Mitteln üben wir unsere Herrschaft aus? Was heißt es im Geist zu leben? Es heißt, diesen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Es fängt schon bei Kindern an. Auch Kinder haben Machtbereiche. Sie haben ihr Zimmer und ihre Schulaufgaben, sie haben auch Freundschaften in der Schule. Und dann ist die Frage, was sind die Mittel, die Machtmittel dieser Welt? Wie wird man cool? Es ist nicht so, dass häufig man sich über andere lustig macht, dass man sich erhebt, die anderen klein macht, dass man Gewalt ausübt. So kommt man voran. Dann stellt man was dar. Und das zieht sich dann fort, wenn wir größer werden. Im Beruf ist es nicht anders. Wie setzt man sich denn durch? Wie kommt man voran? Ein bisschen tricksen hier, ein bisschen tricksen da, ein bisschen den anderen ausnutzen, gucken, dass man selbst vorankommt. Und so leben wir auch häufig Beziehungen. Wir nutzen einander aus. Und wenn wir nicht aufpassen, passiert es doch, dass es in der Gemeinde genauso läuft. Wir wollen ja auch das Reich Gottes bauen. Aber mit welchen Mitteln? Wenn wir nicht aufpassen, ist ganz schnell passiert, dass wir die Mittel der Welt übernehmen, ohne dass wir es merken. Wir setzen Menschen lieber unter Druck, machen vielleicht ein schlechtes Gewissen. Oder wenn es zu Konflikten kommt, dann versucht man den anderen bloßzustellen oder zu diskreditieren, zu zeigen, ja, denen kann man sowieso nicht vertrauen. Oder dann kommt es zu Streit, Machtkämpfe. Aber damit können wir das Reich Gottes nicht bauen. Jesus war nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Er wollte im Geist leben und im Geist kämpfen. Die Zeit des Vaters abwarten, nicht jetzt sein Reich bekommen, sondern wenn der Vater ihm alles übergibt. Und er wollte nicht mit den Mitteln dieser Welt kämpfen. Das ist Glaube, das ist Vertrauen, das ist Leben im Geist. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Und dann kommt die dritte Prüfung. Gott zu versuchen. Die Frage nach Bewahrung oder Bestätigung. Dem Teufel ist wahrscheinlich aufgefallen, dass Jesus, um ihn zu widerlegen, immer wieder aus der Bibel zitiert. Ja gut, denkt er sich, dann versuche ich es mal anders. Ich versuche ihn mal mit einem Bibelvers ins Stolpern zu bringen. Ändert seine Strategie. Nimmt ihn mit nach Jerusalem auf die höchste Stelle. Das ist oben am Tempel, die höchste Stelle an der Zinne. Und dann zitiert er ein Bibelvers aus Psalm 91. Ein schöner Psalm, den wir vielleicht auch gut kennen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück. Und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Eine ganz klare Verheißung, kann man wörtlich nehmen. Und dann kommt die Versuchung, ja Jesus, jetzt wie sieht's aus? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann gilt doch diese Verheißung, oder nicht? Na, dann spring doch. Zeig's, beweise es. Vor allem lass Gott beweisen, dass er wirklich mit dir ist. Israel hat Gottes Treue immer wieder in Frage gestellt, wollte immer wieder Beweise haben, bevor sie weitergehen. Und Jesus ist nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Mein Weg ist anders, sagt Jesus. Ich werde vertrauen. Ich werde nicht im Voraus die Beweise von Gott fordern. Ich werde jetzt vertrauen. Weil ich ihn kenne. Ich kenne den Vater. Jesus kommt aus der Gemeinschaft mit dem Vater aus aller Ewigkeit. Und er weiß, er kann ihm vertrauen. Er braucht diese Beweise nicht. Das ist eine Versuchung Gottes, das ist nicht recht, das würde die Beziehung trüben, Misstrauen zeigen. Und Jesus weiß schließlich, dass sein Weg sowieso ein ganz anderer ist. Sein Weg wird nicht bedeuten, dass sein Körper immer unversehrt bleibt. Diese Verheißung trifft für seinen Weg nicht zu. Sein Weg wird davon leben, dass sein Leib gebrochen wird, dass er ein Opfer bringt. Seine Aufgabe ist es, sich zu demütigen und den Weg zu gehen, den der Vater ihm vorzeigt. Auch wenn es Leid und Tod bedeutet. Das heißt, es geistgeleitet zu leben. Nun zum einen ganz kleiner, einfacher, praktischer Punkt. Das heißt, auch mit dem Wort richtig umgehen. Zum einen, wie wir bei Jesus gesehen haben, dreimal versucht und dreimal mit einem Wort Gottes dagegen gehalten. Das bedeutet aber auch, dass man hier in der dritten Versuchung auch lernen muss, richtig mit dem Wort Gottes umzugehen. Das ist auch eine Herausforderung. Man muss das Wort gut kennen. Denn sonst kann man mit dem Wort Gottes auch fast jede Irrlehre begründen. Auch die Sekten benutzen Bibelverse. Das ist keine Kunst. Du kannst fast alles begründen. Du wirst irgendwo einen Vers finden, der ungefähr das sagt. Die Kunst ist rauszufinden, ob aber das so gemeint ist. Und ob das im Gesamtkontext, im ganzen Zusammenhang der Offenbarung auch passt. Die Verheißung Gottes im Psalm 91 ist ja nichts Falsches. Nur es galt für Israel in der Wüste, das spricht ja von den Zelten. Und das war schon so, dass Gott gesagt hat, seid mir gehorsam, dann werde ich für euch sorgen, dann werdet ihr geschützt. Und das haben sie auch so erlebt. Aber jetzt bricht eine ganz andere heilsgeschichtliche Zeit an. Jesus kann nicht einfach die Psalmen lesen und alle Verheißungen direkt auf sich anwenden. Das können wir auch nicht. Wir können von Jesus lernen, die Bibel heilsgeschichtlich auch zu interpretieren. Das Wort Gottes ändert sich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber manchmal muss man genauer hingucken, genauer forschen, nach den großen Zusammenhängen schauen, um das richtig auszulegen und zu fragen, was dann für uns wirklich als Verheißung gilt und wie wir diese Verheißungen anwenden. Aber noch mehr, denke ich, am Kern der Versuchung ist die Frage nach Beweisen. Wir wollen manchmal auch die Zusage, den Beweis, dass uns nichts Schlimmes passieren wird, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir im Geist wandeln. Wir sehnen uns nach so einer Sicherheit. Denken, wenn wir schon uns die Mühe machen, mit Gott zu gehen und Entbehrungen auf uns nehmen, dann wollen wir doch wenigstens so die Sicherheit, dass er dann uns vor dem Gröbsten verschont. Aber das steht uns nicht zu. Es stand dem Herrn Jesus nicht zu. Er war bereit, darauf zu verzichten. Und wenn er unser Meister ist und wir ihm folgen, dann gilt es für uns auch. Unglück und Plagen können kommen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich. Wir gehen mit Gott und trotzdem können wir stolpern. Trotzdem kann uns Unglück passieren. Aber diese Bewahrung ist nicht die Bedingung dafür, dass wir Jesus folgen. Es war nicht bei Jesus so und es ist auch nicht bei uns so. Sondern gerade Jesus ist ein Beispiel dafür, dass durch Leid hindurch Gott etwas Neues macht. Was Größeres, was Besseres. Eine größere Herrlichkeit. Jesus war bereit, auf diese Immunität gegen Leid zu verzichten, um dadurch brauchbar zu werden für Gottes Zwecke und für Gottes Plan. Als geisterfülltes Kind geht Jesus auch mit dem Vater durch das Tal des Todesschattens. Leben im Geist, drei Versuchungen bei Jesus, ganz schön herausfordernd. Fast schon gefährlich. Herausfordernd, anstrengend. Lohnt sich das denn überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Wir lesen denn am Ende, der Teufel wich von ihm eine Zeit lang. Er hat einen Sieg errungen. Der Teufel konnte ihn nicht zu Fall bringen. Und er war eine Zeit lang von dieser Versuchung dann befreit. Er hat gesiegt. Er hat erlebt, dass sein Vertrauen, sein Glaube größer ist als die Zweifel. Der Teufel hat keinen Einfluss, keine Macht über ihn gewonnen. Das ist ein wichtiger Sieg. Da, wo Israel versagt hat, und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir alle immer versagen, da ist Jesus treu gewesen, hat überwunden. Und weil er das getan hat, ist er in der Lage, unsere Schwachheit zu tragen, unsere Schuld auf sich zu nehmen und das Opfer zu bringen, zu bezahlen am Kreuz. Es ist interessant, dass da steht, der Teufel wich eine Zeit lang von ihm. Auch das bedeutet, das war nicht die letzte Prüfung. Und wir wissen, im Leben Jesu gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Bösen. Nicht zuletzt die größte Auseinandersetzung im Garten Gethsemane, wo er nochmal gerungen hat. Und es ist interessant, dass viele der Fragen die gleichen sind. die Bereitschaft zu leiden, Abkürzungen, wer ist der Herr, demütigen, gehorsam zu sein. Aber ich denke, Jesus hat Gehorsam gelernt. Und durch diese Versuchung gestärkt, hat er auch die Kraft bekommen, die Versuchungen, die noch später gekommen sind, auch zu überwinden. Es bleibt ein Kampf, bis der Kampf endgültig gewonnen ist am Kreuz und er rufen kann, es ist vollbracht. Den Geist aufgibt, stirbt, begraben wird und aufersteht. Und so ähnlich wird es auch bei uns sein, dass es ein Kampf bleiben wird, im Geist zu wandeln. Aber das Schöne ist, dass das Ziel Herrlichkeit ist. Wollen wir wirklich im Geist leben? Ist das nicht anstrengend? Ja, es ist anstrengend. Es erfordert alles von uns. Wir müssen sterben. Aber es lohnt sich. In Johannes, in diesem Abschnitt, Kapitel 14 bis 17, spricht Jesus sehr viel über seine Beziehung zum Vater, über den Heiligen Geist, darüber, was es heißt, im Geist zu leben. Und er will, dass die Jünger mit teilhaben an dieser Beziehung zum Vater durch den Geist. Und was er da betet, zeigt uns, was sein Ziel ist. Warum er die Versuchung widerstanden hat und warum er uns helfen möchte, auf dem Weg mit ihm zu gehen. Er sagte, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. In aller Ewigkeit war Liebe da, mit Herrlichkeit, Freude, Vertrauen, die perfekte Gemeinschaft und die Beziehung. Und Gott, der Vater und Gott, der Sohn, der Geist, die möchten uns mit hineinnehmen. Das ist das, was der Geist in uns bewirken möchte, das Leben, das er in uns Gestalt nehmen lassen möchte. Das ist das Ziel. Dafür wollen wir auch im Geist leben. Amen.